Polish Radio External Service.
To Warszawa. Sie hören den Auslandsdienst des Polnischen Rundfunks mit seiner täglichen Sendung in deutscher Sprache. Mein Name ist Adam Dingser. Hallo und herzlich willkommen. Ehemaliger Berater von Mike Pence und Kritiker der aktuellen Regierungskoalition soll neuer US-Botschafter in Polen werden. Und Staatsstreich oder Anschlag auf den gesunden Menschenverstand? Worum geht es eigentlich beim Vorstoß des Verfassungsgerichts gegen die Regierungskoalition? Mehr dazu heute im Infoteil. Außerdem soll es diesmal auch um das Museum für moderne Kunst gehen. Das Gebäude polarisiert, es wird gehasst und geliebt. Wie das mit den Erwartungen der Warschauer zusammenhängt und woran es dem Museum vor allem liegt, darüber sprechen wir mit Kuratorin Magdalena Liebska. Wir wünschen Ihnen eine interessante halbe Stunde und beginnen mit den Nachrichten. Und heute unter anderem mit diesen Themen: Polens Ratspräsidentschaft, Premierminister Tusk empfängt von der Leyen und EU-Kommissare in Gdańsk und E-Sport-Highlight, Finale der Intel Extreme Masters 2025 in Katowice gestartet. Premierminister Donald Tusk hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und das Kollegium der EU-Kommissare in Gdańsk empfangen. Der Besuch findet anlässlich der polnischen EU-Ratspräsidentschaft im Europäischen Zentrum der Solidarität statt. Tusk betonte die symbolische Bedeutung des Treffens in der Stadt der Solidarność-Bewegung. Nach bilateralen Gesprächen zwischen dem Ministerpräsidenten und von der Leyen folgen thematische Meetings mit polnischen Ministern. Der konservative Kommentator und frühere Herausgeber der Jerusalem Post, Thomas Rose, wird neuer US-Botschafter in Polen. Rose gilt als einflussreiche Figur in konservativen Kreisen und war enger Berater des ehemaligen US-Vizepräsidenten Mike Pence. Trump bezeichnete ihn als jemanden, der Amerikas Interessen in Polen vertreten wird. Rose hatte sich wiederholt kritisch zur Regierung Tusk geäußert, aber auch polnische Interessen verteidigt. Präsidentschaftskandidat Szymon Hołownia hat seine zentralen Wahlversprechen präsentiert. Er setzt auf den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, günstigere Energiepreise und eine Entbürokratisierung des Rechtswesens. Er fordert eine Verkehrsanbindung, die es Bürgern ermöglicht, in 100 Minuten mit öffentlichen Verkehrsmitteln die nächste Woiwodschaftshauptstadt zu erreichen. Zudem plädiert Hołownia für eine stärkere Förderung erneuerbarer Energien. Ein Gericht in Minsk hat die Telegram- und Instagram-Kanäle der belarussischen Redaktion von Polskie Radio als extremistisch eingestuft. Bereits zuvor waren die offiziellen Webseiten und die Facebook-Seite des Senders in Belarus blockiert worden. Die Zahl der als extremistisch deklarierten Medienseiten in Belarus wächst kontinuierlich und umfasst inzwischen rund 1500 Einträge. Und in Katowice beginnt das Finale der Intel Extreme Masters. 3 Tage lang treten die weltbesten Teams im Spiel Counter-Strike gegeneinander an. Das Gesamtpreisgeld beträgt über 1 Million US-Dollar. Neben den Wettkämpfen bietet die Veranstaltung eine große Expozone mit den neuesten Gaming-Technologien. Im vergangenen Jahr verfolgten fast 1 Million Zuschauer weltweit das große Finale. Soweit die Meldungen des Polnischen Rundfunks. Die auf Initiative des Vorsitzenden des Verfassungsgerichtshofs eingeleiteten Ermittlungen zu einem schleichenden Staatsstreich sind ein wichtiges Thema der heutigen Pressekommentare. Für die offizielle Version des Verfassungsgerichts empfiehlt sich die Lektüre der nationalkonservativen Gazeta Polska Codziennie, die zu dem Thema die Verfassungsrechtlerin Professor Genovefa Grabowska befragt hat. Laut Grabowska habe der Präsident des Tribunals keine andere Wahl gehabt, als Maßnahmen zu ergreifen, um die Existenz des Gerichts zu sichern, das andernfalls durch den Entzug von Finanzmitteln faktisch handlungsunfähig gemacht worden wäre. Ein Vorgehen, das der polnischen Verfassung widerspreche. Die Verfassung bestimme zudem, dass das Verfassungsgericht die höchste Instanz zur Kontrolle der Gesetzgebung sei. Würde diese Kontrollfunktion entfallen, so Grabowska, würde das gesamte polnische Rechtssystem zusammenbrechen. Die Juristin betont weiter, dass in einem Rechtsstaat die eingeleiteten Ermittlungen sorgfältig durchgeführt werden müssten. Der zuständige stellvertretende Generalstaatsanwalt Michał Ostrowski habe die rechtlichen Befugnisse, um das Verfahren zu führen und im Falle eines Verfassungsverstoßes weitere Schritte einzuleiten. Sie äußert jedoch Zweifel, dass dies unter den aktuellen politischen Bedingungen geschehen werde. Vertreter der Regierung hätten selbst betont, dass Polen eine in Anführungszeichen kämpfende Demokratie sei. Ein Konzept, das in der Praxis bedeute, dass das Recht je nach politischer Opportunität ausgelegt werde. Die Regierung hat bisher vor keinem rechtswidrigen Schritt zurückgeschreckt, so Grabowska in der Gazeta Polska Codziennie. Ewa Szatkowska von der konservativ-liberalen Rzeczpospolita beginnt ihren Kommentar zu dem Thema indes mit einer Alltagsszene, in der ihr 17-jähriger Sohn ein Gesprächsfragment über den Staatsstreich in Anführungszeichen aufschnappt und erstaunt nachfragt. Sie, so die Autorin, habe ihm den politischen Wirbel um die Anzeige von Bogdan Święczkowski, dem Präsidenten des polnischen Verfassungsgerichts, gegen Premierminister Donald Tusk und mehrere Minister in etwa so erklärt. Der Konflikt, so die Autoren, gehe auf die umstrittenen Justizreformen der PiS-Regierung zurück. Diese hätten es ermöglicht, das Verfassungsgericht mit regierungsnahen Richtern zu besetzen und den Landesjustizrat, KRS, der für die Ernennung von Richtern zuständig ist, so umzustrukturieren, dass die politische Kontrolle über die Justiz erheblich ausgeweitet wurde. Gleichzeitig habe die PiS-Regierung auch die Staatsanwaltschaft umstrukturiert und mit loyalen Funktionären besetzt, insbesondere in führenden Positionen. Diese seien nach dem Regierungswechsel weiterhin im Amt geblieben, da sie rechtlich nur schwer zu entfernen seien. Die neue Regierung versuche nun, die Rechtsstaatlichkeit wiederherzustellen, habe jedoch Schwierigkeiten, da Präsident Andrzej Duda ihre Gesetzesinitiativen blockiere. Stattdessen versuche sie, das Verfassungsgericht und den Landesjustizrat durch die Kürzung von Haushaltsmitteln, die Nichtauszahlung von Gehältern sowie die Verzögerung oder Verweigerung der Veröffentlichung von Urteilen des Verfassungsgerichts zu schwächen. Zudem habe die Regierung durch einen juristischen Trick den amtierenden Landesstaatsanwalt entlassen, dessen Stellvertreter seien jedoch geblieben. Dadurch habe Justizminister Adam Bodnar nun zwei enge Vertraute des früheren Justizministers Zbigniew Ziobro in seinem unmittelbaren Umfeld behalten müssen. Und nun habe eben einer von ihnen, basierend auf Święczkowskis Anzeige, Ermittlungen gegen die neue Regierung eingeleitet. Darin werde behauptet, dass Tusk Minister, Parlamentarier, Richter und Staatsanwälte als organisierte kriminelle Gruppe agierten. An dieser Stelle, so Szatkowska, habe ihr Sohn angefangen zu lachen, da er dachte, sie versuche ihn reinzulegen. Auch Szatkowska betont die Absurdität dieser Vorwürfe und erinnert an die Schwierigkeiten, ausländischen Beobachtern die aktuellen Entwicklungen in Polen zu erklären. Wann werden wir als juristische Journalisten aufhören, uns mit Erklärungen zu Ereignissen befassen zu müssen, die mit dem Recht nur noch eine scheinbare Verbindung haben, fragt sie abschließend. Offenbar ist auch die Führung der nationalkonservativen PiS-Partei skeptisch gegenüber der Einschätzung des Präsidenten des polnischen Verfassungsgerichts, Bogdan Święczkowski, dass in Polen ein Staatsstreich im Gange sei, berichtet die nationalkonservative Wochenzeitschrift Do Rzeczy. Święczkowski, so das Blatt, habe von einem schleichenden, systemischen Staatsstreich gesprochen und PiS-Chef Jarosław Kaczyński habe diese Einschätzung zwar in den Medien unterstützt und betont, dass er seit langem dasselbe sage. Er habe auf Artikel 127 des Strafgesetzbuchs verwiesen, der eine gewaltsame Änderung der politischen Ordnung als schweres Verbrechen einstuft. Bereits mehrfach habe er in Pressekonferenzen darauf hingewiesen, dass dieser Tatbestand erfüllt sei. Innerhalb der PiS lesen wir weiter, herrsche jedoch Unruhe über die Vorgehensweise des Verfassungsgerichtspräsidenten. In anonymen Gesprächen hätten Parteimitglieder ihre Verwunderung und Skepsis zum Ausdruck gebracht. Das ist eine hochriskante Strategie. Niemand hat uns vorher informiert. Ich habe aus den Medien davon erfahren, zitiert das Blatt eine Quelle aus der Partei. Ein anderer Parteifunktionär äußerte Zweifel an der Erfolgsaussicht der Ermittlungen. Ich stimme zu, dass Tusk und seine Leute die Rechtsordnung verändern, aber ich sehe nicht, was ein einzelner Staatsanwalt in dieser Situation ausrichten kann. Zudem fürchten einige, dass die Aktion negative Auswirkungen auf den Wahlkampf von Karol Nawrocki haben könnte. So, Do Rzeczy und soweit auch die Presseschau. Die Nachrichten und die Presseschau finden Sie auch unter auslandsdienst.pl. Das Museum für moderne Kunst in Warschau polarisiert. Das Gebäude wird gehasst und geliebt und der Bau hat zahlreiche Beteiligte viele Nerven gekostet. Nach fast 20 Jahren Bau- und Planungsphase eröffnet am 21. Februar die erste offizielle Ausstellung. Josefine Schwag hat mit Kuratorin Magdalena Lipska über die neue Institution und ihren Wert für die europäische Kunstszene gesprochen.
Wir sitzen hier heute im neuen Museum für moderne Kunst in Warschau, MSN. Das wurde ja vor kurzem vom Reisemagazin Lonely Planet als eines der wichtigsten Museen ausgezeichnet, die man 2025, also dieses Jahr, besuchen sollte. Das ist eine klare Reiseempfehlung, eine klare Besuchsempfehlung von deren Seite und auch international ausgesprochen. Die Online-Kommentare, die wir teilweise sehen, die fallen nicht so gut aus oder nicht alle so gut aus. Wie erklären Sie sich das?
Die Eröffnung des Museums hat natürlich verschiedene Reaktionen provoziert. Und das ist natürlich, dass bei so einer großen Institution, die in der Mitte der Stadt gebaut wurde, hat jeder eine Stellung dazu, die nicht immer sehr positiv ist. Ich bin natürlich keine neutrale Besucherin. Ich arbeite in dem Museum schon seit langem und ich kenne dieses Gebäude auch ganz gut. Ich muss aber sagen, dass aus meiner Sicht die Leute, die diese negative Kritik ausüben, sind meistens Leute, die das Gebäude nicht besuchen haben. Die kennen das aus Fotografien, aus der Zeitung, die haben aber das Museum nicht besucht. Und ich denke, das ist ein entscheidender Faktor, weil ich auch selbst viele Leute kenne, die nach dem Besuch in dem Museum ihre Meinung über das, was sie gesehen haben, geändert haben.
Ja, vielleicht beschreiben wir das mal für die Leute, die es wirklich noch nicht gesehen haben, die das jetzt nur hören. Es ist ein sehr reduziertes Design, ein rechteckiges Gebäude in der Nähe des Kulturpalasts, also sehr zentral, mit sehr, sehr flächigen weißen Wänden und einigen Fenstern. So sieht es von außen aus. Innen ist auch alles weiß. Wir sitzen jetzt auch hier in einem ganz weißen Raum. Wir sind eben durch weiße Flure gelaufen und unten, wenn man durch die Fenster guckt, ist auch alles weiß. Also die Farbe weiß dominiert hier. Aber was bietet denn dieses Museum, was bietet das Gebäude aus Ihrer Sicht?
Eine der wichtigsten Sachen ist, dass wir haben in dem Gebäude keine zwei identischen Galerien. Also jede unterscheidet sich von der anderen, entweder wegen der Größe oder Höhe oder der Menge des Naturlichtes. Und ich glaube, dass im Prinzip das Licht ein besonderes Element dieses Gebäudes ist. Und man kann sich fragen, warum ist Licht für die Kunst wichtig? Weil im Prinzip Licht ist kein Freund der Kunst. Besonders Werke auf Papier oder Videokunst. Das kann auch überraschend sein für die Leute, die uns besuchen. Aber Licht spielt eine wirklich große Rolle in der Gebäude und, glaube ich, macht das Gebäude einfach sehr schön. Diese negative Einstellung hat viel zu tun mit den Erwartungen, die die Leute hatten. Also mit dem ersten Wettbewerb, wenn das Museum gegründet wurde, hatten die Leute eine Erwartung, ein nächstes Bilbao in Warschau zu sehen. Das heißt, die wollten einen wirklich modernen Gebäude, das sich sehr stark von der Rest der Stadt unterscheiden wird. In Warschau, das ist aber sehr schwierig. Das Museum ist gelegt gegenüber des Kulturpalast. Das ist ein realsozialistisches Gebäude, sehr dominant. Und die Frage, mit der sich die Architekten beschäftigt haben, war, wie kann man zwei Ikonen an demselben Platz haben? Also das geht nicht. Deswegen von Anfang an hatten sie diese Idee verlassen, mit dem Kulturpalast in eine Konfrontation zu gehen. Die wollten eher ein Gebäude haben, das das Kulturpalast mit der Rest der Stadt verbinden wird. Deswegen haben wir ein Gebäude, das vielleicht für viele unbemerkt ist. Ein weißer, geometrischer Gebäude, das von außen vielleicht für die Leute nicht viel anbietet. Was aber sehr wichtig ist, es ging jetzt nicht um das Außen, sondern was drin ist. Und wenn man reinkommt, sieht man ein Gebäude, das durch Licht beleuchtet ist und das mit der Außenwelt sehr gut funktioniert. Er versucht, eine Verbindung zu bauen zwischen diesem historischen Gebäude, Kulturpalast und dem Rest der Stadt.
Das Haus wurde ja im letzten Herbst eröffnet, offiziell, mit Tausenden von Besucherinnen und Besuchern. Eine davon war ich und ich habe gesehen, dass draußen auf die Außenwände des Gebäudes ein Konzert projiziert wurde. Das war Teil der Eröffnung. Ist es mit dieser Idee auch entworfen worden, das Gebäude, dass man auch die Außenseiten bespielen kann und nutzen kann als Kunstfläche?
Ja, genau. Das wird wahrscheinlich ein wichtiger Element sein, wenn der Platz fertig wird und wenn das Theater gebaut wird. Wir alle wollen, dass dieser Platz belebt ist und dass da auch Sachen passieren, Konzerte oder Performances. Unsere Außenwände können sehr gut als Projektionsfläche dienen, das haben Sie schon bemerkt. Das war von Anfang an die Idee, dass in diesem Gebäude werden Sachen passieren, aber auch außen. Man muss auch sagen, dass der Platz, auf dem sich das Museum befindet, ganz besonders ist. Er hieß Paradenplatz, war während Kommunismus durch die Regierung zu Propagandazwecken genutzt. Wir hatten hier Militärparaden und das war jetzt einfach ein riesigen Platz, unbebaut, der jetzt nie eine urbane Funktion hatte, außer Propagandazwecken. Heutiger Rathaus, also die Regierung der Stadt Warschau, hat eine andere Idee, wie dieser Platz funktionieren sollte. Die wollen, dass dieser Platz intimer wird und mehr urbane Funktionen trägt. Und das Museum ist das erste Element dieser großen Wechsel, der auf diesem Platz stattfinden wird.
Es gab ja vorher schon Filialen, also andere Orte, an denen moderne Kunst präsentiert wurde, auch im Rahmen von dem Museum für moderne Kunst. Das hier ist jetzt die Hauptfiliale, das ist das Hauptgebäude. Warum hat das gefehlt?
Das Gebäude ist unser Hauptsitz und eigentlich die alle anderen Sitze, die wir hatten, waren keine Filialen, sondern auch Hauptsitze, die waren halt temporär. Also wir hatten kein festes Gebäude. Das ist mit der Geschichte Polens verbunden. Nach dem Zweiten Weltkrieg hatten wir ein Kunstsystem in Polen entwickelt, das deutsches System der Kunsthallen ähnelt. Also jetzt kein Hauptmuseum, sondern kleinere Galerien, die sich in kleineren Städten befinden. Und erstmal nach der Wende gab es eine Idee, ein Museum für moderne Kunst zu bauen. Das sollte, also in dem Moment, wo das Museum gegründet wurde, das sollte das erste Museum in Polen sein, das nach dem Zweiten Weltkrieg gebaut wird. Also durch das ganze Zeit des Kommunismus waren in Polen keine Museen gebaut. Die wir hatten, hatten die Gebäude, die vor dem Zweiten Weltkrieg stammen. Und seitdem, muss ich sagen, weil unser Bau fast 20 Jahre dauerte, sind in Polen viele Museen für moderne und zeitgenössische Kunst entstanden. Was mich sehr freut, in vielen anderen Städten, Krakau, Toruń, Gdańsk, Wrocław. Unser Bau war einfach sehr kompliziert und ich freue mich, dass es zu Ende kam.
Was waren denn die größten Herausforderungen jetzt in der Planungsphase und auch in der Bauphase?
Es gab, denke ich, zwei große Herausforderungen in der Zeit, wenn wir angefangen haben. Das erste ist das Grundstück, das wir von der Stadt bekommen haben. Das befindet sich auf der Metro-U-Bahn-Station. Und das war eine der größten Herausforderungen, das Gebäude des Museums auf der U-Bahn-Tunnel zu setzen. Das war eine technische Herausforderung. Die andere war, dass der Grundstück vor dem Zweiten Weltkrieg drei verschiedene Besitzer gehörte. Und nach der Wende, die wollten diese Grundstücke zurückbekommen. Und die Stadt musste sehr lange Negotiationen mit den ehemaligen Besitzern führen, um das Recht zu bekommen, dieses Land zu benutzen. Das hat der Bau des Museums sehr verlangsamt. Ein drittes wichtiges Element ist, dass wir den Bau des Museums mit dem Schweizer Architekt Christian Keres angefangen haben, der nach einigen Jahren von der Stadt gekündigt wurde. Und dann mussten wir ein zweites Wettbewerb ausschreiben und von Anfang an beginnen.
An einigen anderen Standorten in Warschau wurden bisher Ausstellungen mit moderner Kunst gezeigt. Das waren ja oft oder sogar fast alles sehr kritische Ausstellungen, sehr politische Ausstellungen. Sehr viel ging es um Frauenrechte, um Abtreibung, Einwanderung. Was ist denn die Mission des MSN? Also was möchten Sie zeigen und welche Debatten möchten Sie anstoßen?
Als das Museum gegründet wurde, der wurde mit der Idee gegründet, dass wir die MoMA Osteuropas werden. Also es gab diese Ambition, das Museum als ein wichtiges Element der Kunstregions zu haben. Und wenn man sich unsere Ausstellungen am Anfang anguckt, man kann diese Richtung sehr gut beobachten. Wir haben viele Ausstellungen gemacht mit osteuropäischen Künstlern, die jetzt nicht so bekannt waren im Westen, und unsere Sammlung war auch osteuropäisch gerichtet. Mit der Zeit haben wir aber bemerkt, dass diese Grenze zwischen Ost- und Westeuropa an Bedeutung verliert und dass Polen jetzt eigentlich nicht als Osteuropa, sondern als Zentraleuropa betrachtet ist, besonders nach Ausbruch des Krieges in Ukraine und der EU-Ambitionen der Ukraine. Deswegen seit einiger Zeit denken wir über unsere Rolle als eine Institution, die polnische Kunst oder Kunst aus Osteuropa in den globalen Kontext zeigt. Das ist aber auf diesem höchsten Ebene, auf der lokalen Ebene, war es uns immer wichtig, ein wichtiger Teil der lokalen Debatte zu sein. Und deswegen auch die Ausstellungen, die Sie erwähnt haben. Also die Frauenproteste in 2018, wenn die Abortionrechte so viel geschränkt wurden, wollten wir zeigen, dass Frauen eine andere Geschichte über Abtreibung haben, als durch die rechten Parteien geführt ist. Die Frauenkunst ist auf jeden Fall ein sehr wichtiges Element unseres Politiks. Wir wollten immer Teil der Debatte sein und wir denken auch, dass zeitgenössische Kunst ist eigentlich eine Debatte mit der Außenwelt. Das ist auch ein wichtiger Element unserer Identität und wie wir uns oder die Welt verstehen.
Wir sind jetzt eben schon ein wenig durchs Gebäude gelaufen und es laufen Umbauarbeiten. Worauf dürfen wir uns denn jetzt in der nächsten Zeit freuen? Welche Ausstellungen werden bald gezeigt?
Am 21. Februar eröffnen wir die erste große Ausstellung im Museum aus unserer Sammlung. Diese Sammlung ist aber gezeigt mit Leihgaben und Werken, die wir für diese Ausstellung bestellt haben bei den Künstlern. Die Sammlungsausstellung wird für 6 Monate laufen und in allen Galerien des Museums gezeigt. Danach im Herbst werden wir die 6. Edition der Kiewer Biennale zeigen, die wir mit dem Research Center for Cultural Studies aus Kiew vorbereiten. Und die 2. Ausstellung, die wir noch in diesem Jahr zeigen, ist Frauenkunst gewidmet. Das ist eine Überblicksausstellung, die Frauenkunst seit Renaissance bis zur Gegenwart zeigen wird.
Sie möchten die polnische Kunst in den Vordergrund rücken, aber nicht als osteuropäische Kunst per se präsentieren. Trotzdem würde mich interessieren, was lernen wir denn hier über polnische Künstlerinnen und Künstler und über polnische Kunst, über die Art, wie in Polen Kunst entsteht und was Künstlerinnen und Künstler sich für Gedanken machen?
Was wir lernen auf jeden Fall aus unserer Sammlung ist, dass polnische Kunst eigentlich globaler Kunst gehört, dass die Künstler in Dialog mit der Kunst der Welt ist. Das hängt davon ab, dass uns unsere Sammlung ein bisschen entgegen unseren Namen, der auch Modernität aufzeigt, ist eigentlich zeitgenössisch. Wir sammeln seit 2005, aber unsere Chancen, historische Werke zu kaufen, waren begrenzt. Deswegen haben wir unsere Perspektive auch geändert und haben sich eingestellt auf das, was jetzt ist und was jetzt von Bedeutung ist für Kunst, aber auch für Polen.
Jetzt gibt es dieses Hauptgebäude hier, diesen Hauptsitz. Was passiert jetzt mit den anderen kleineren?
Die mussten wir abgeben. Die gehörten nicht uns, sondern der Stadt. Also eine, den wir ganz früh benutzt haben, wurde verkauft. Grundstück wurde verkauft und das Gebäude wurde einfach abgerissen. Das andere am Fluss wird jetzt eine neue Institution sein. Eigentlich eine Abteilung des Museums. Das wird ein Tanzinstitut, Performanceinstitut. Den werden wir im nächsten Jahr öffnen.
Das heißt, es geht weiter. Es gibt viel, auf das wir uns freuen können, auf das wir uns schon vorbereiten können, zumindest gedanklich. Herzlichen Dank.
Vielen Dank und ich lade Sie sehr herzlich zum Museum ein.
Am 21. Februar eröffnet das Museum für Moderne Kunst in Warschau die erste offizielle Ausstellung. Mit Kuratorin Magdalena Liebska hat Josefine Schwarz gesprochen. Und das war es auch schon in der heutigen halben Stunde. Aus Warschau einen angenehmen Tag noch wünscht Ihnen aus der polnischen Hauptstadt Adam Lingsau. Danke fürs Dabeisein und do usłyszenia.
Czy zdanie okrągłe wypowiesz, czy księgę mądrą napiszesz, będziesz zawsze mieć w głowie tę samą pustkę i ciszę. Słowo to zimny powiew nagłego wiatru w przestworze, może orzeźwić, ale donikąd dojść nie pomoże. Zwieść cię może ciągnący ulicami tłum, wódka w parku wypita albo zachód słońca. Lecz pamiętaj, naprawdę się nic i nie stanie się nic aż do końca. Lecz pamiętaj, naprawdę nie dzieje się nic i nie stanie się nic aż do końca. Czy zdanie okrągłe wypowiesz, czy księgę mądrą napiszesz, będziesz zawsze mieć w głowie tę samą pustkę i ciszę. Zaufaj tylko warg splotom, bełkotom niezrozumiałym, gestom w próżni zawisłym, niedoskonałym. Zwieść cię może ciągnący ulicami tłum, wódka w parku wypita albo zachód słońca. Lecz pamiętaj, naprawdę nie dzieje się nic i nie stanie się nic aż do końca. Lecz pamiętaj, naprawdę nie dzieje się nic i nie stanie się nic aż do końca. Zwieść cię może ciągnący ulicami tłum, wódka w parku wypita albo zachód słońca. Lecz pamiętaj, naprawdę nie dzieje się nic i nie stanie się nic aż do końca. Lecz pamiętaj, naprawdę nie dzieje się nic i nie stanie się nic aż do końca. Lecz pamiętaj, naprawdę nie dzieje się nic i nie stanie się nic aż do końca. Nic.
aktuelle Informationen aus und über Polen, informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf der Mittelwelle auf 1386 kHz um 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do usłyszenia. Wir hören uns.